Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Sabine Heckemann begrüßen. Sie ist Achtsamkeits-, Life- und Schmerzcoach und sie ist ursprünglich studierte Kulturwissenschaftlerin, hat Sprache, Kommunikation und Umweltbildung studiert. Und Sabines Herzfokus ist das Thema Achtsamkeit. Und die Achtsamkeit liegt vor allen Dingen bei Eltern und allen, die mit Kindern und Jugendlichen leben und arbeiten. Und seit 2015 bietet sie verschiedene Angebote an, rund um das Thema innere Heilung unter dem Namen Fokus Achtsamkeit. Herzlich willkommen, Sabine Heckemann.
Danke für die Einladung.
Ja, das ist ja so, ich kenne Sabine noch gar nicht so lange. Und zwar hat die Community dich vorgeschlagen. Also die haben gesagt, Mensch, Konflikttransformationskongress, ich habe den letzten Jahr im Oktober gemacht. Ja. Und die haben gesagt, ja, also zum Thema Konflikte musst du unbedingt die Sabine einladen. Und die geht wirklich so von den Konflikten aus und beleuchtet das auch mit dem Thema Achtsamkeit so aus ganzem Herzen, ja, wenn ich das so sagen darf. Und deshalb so meine erste Frage an dich: Wie gehst du mit Konflikten um und welchen Einfluss haben diese Konflikte bisher auf dein Leben gehabt?
Diese Konflikte, das ist natürlich eine große Frage. Welche von diesen vielen Konflikten nehmen wir da jetzt raus? Aber der erste Teil ist: Wie gehst du mit Konflikten generell um? Und ich muss sagen, wenn es um das Thema Konflikt geht, ist es für mich in erster Linie sind es Konflikte, die in mir stattfinden. Und selbst natürlich hat es in meinem Leben auch Situationen gegeben und gibt es nach wie vor natürlich auch, wo ich in Konflikt bin, vielleicht mit jemandem, meinem Mann gerade vorhin nochmal in einer kurzen Situation, obwohl das jetzt nicht ein Standard ist für uns, aber natürlich haben wir auch Konflikte und habe ich auch Konflikte vielleicht im Zusammenhang mit anderen, aber im Wesentlichen habe ich, wenn es um Konflikte geht, Konflikte in meinem Inneren. Und da sind wir sofort bei der Achtsamkeit, weil worum geht's dann? Und es geht um irgendwelche Gedanken und Gefühle, Gedanken und Emotionen, die dann irgendwie unangenehm sind. Und da sind wir auch schon mitten im Thema Achtsamkeit, weil für mich ist quasi das eine der großen Gründe, warum Menschen sich überhaupt um Achtsamkeit bemühen und was aber auch da an Potenzial ist, ist, wir können lernen, einfach gesünder mit unseren Gedanken und Gefühlen umgehen durch eine Achtsamkeitspraxis. Beziehungsweise ich unterrichte ja den Ansatz Unified Mindfulness, der ist noch nicht so bekannt in Deutschland. Und der hat einfach eine wunderbare Vorgehensweise, um Gedanken und Gefühle auf eine gute Art und Weise bewältigen zu können, beziehungsweise wir entwickeln mit diesem Ansatz oder entdecken verschiedene Strategien, die wir in uns haben und die wir lernen, erstmal kennenlernen können und die wir dann wirklich nutzen können als Strategien. Also sämtliche Achtsamkeitstechniken in diesem Ansatz sind auch gleichzeitig Strategien, um mit Herausforderungen im Alltag einfach gesünder umgehen zu können. Oder, und das ist ja die andere Seite von Achtsamkeit, dann, wenn was schön ist, das auch wirklich wahrzunehmen, wirklich aufzunehmen, genießen zu können und damit quasi unseren inneren Speicher nähren zu können. Das wird so oft unterschlagen, weil natürlich ist nach wie vor, glaube ich, wenn es ums Thema Achtsamkeit geht, der erste Impuls zu denken, okay, Stress, Stressbewältigung, das ist ja eins der großen Schlagworte im Zusammenhang mit Achtsamkeit. Und ja, da kann Achtsamkeit viel bewirken. Aber es hat eben auch die andere Seite, dass es uns unterstützen kann, wirklich uns zu nähren. Mhm. Und um nochmal auf das Thema Konflikte zurückzukommen, ja, es geht dann ja um irgendwelche Wahrnehmungen von mir, ne? Was sind Gedanken, was sind Gefühle? Und da könnte ich dir jetzt sofort eine Stunde vortragen.
Aber erzähl mal ein Beispiel so von dir. Ja? Genau, ein Beispiel von dir, das ist nochmal ganz gut, wenn du bist ja der Konfliktprofi, finde ich schon, Achtsamkeit, Konfliktprofi, wie gehst du jetzt vielleicht, ich meine, du hast gesagt, du hast mit deinem Mann gerade einen Konflikt gehabt, aber wenn das was Großes war, vielleicht kannst du davon berichten, was da so in dir vorgeht, was ist bei dir anders als bei vielen anderen, was da abläuft, ne? Dass du uns mal so ein bisschen reingucken kannst.
Ja, klar.
Lassen kannst.
Also dafür ist es ganz schön zu wissen, was möchte ich, also das macht einfach Sinn, ganz kurz zu erklären, was ich denn, na, was wir hier in diesem Ansatz Unified Mindfulness, und das habe ich einfach verinnerlicht, was verstehe ich denn unter einem Gedanken? Was ist für mich denn ein Gedanke und was ist für mich ein Gefühl? Und lass mich mal ganz kurz gucken, vielleicht habe ich hier noch gerade, ja, hier habe ich so eine, ich nutze hier ganz gerne Abbildung, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Gucken wir uns an, was sind Gedanken? Ja, und Gedanken sind, und das ist quasi wirklich, das ist eine jahrtausendealte Weisheit, also die Menschen im frühen Buddhismus wussten das schon, dass wenn wir leiden, dass wir dann leiden aufgrund unserer Gedanken und Gefühle. Und dann haben sie sich quasi wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dran gemacht und gesagt, okay, wenn das so ist, dann lohnt es sich auch zu gucken, und also einfach mal genauer hinzuschauen, was sind denn Gedanken, was sind denn Gefühle? Und Shinzen Yang, der ein Amerikaner, der diesen Ansatz quasi immer, also entwickelt hat, Unified Mindfulness, hat es diesen ganzen ursprünglichen, diesen 2500 Jahre alten Ansatz quasi nochmal vereinfacht. Und wir können quasi sagen, dass Gedanken nichts anderes sind. Einmal, ich zeige das mal hier in die Kamera.
Sieht man gut.
Das einmal haben wir Gedanken in Form von inneren Bildern und das andere sind Worte. Ja, also wir haben Gedanken in Form von Worten. Ich höre nochmal meine eigene Stimme, ich höre die Stimme von jemand anders nochmal. Oder wir haben innere Bilder. Ja, oder in der deutschen Sprache sagen wir auch, da lief nochmal ein Film von meinem geistigen Auge. Mhm. Das sind Gedanken. Das ist irgendwas, was wir in uns sehen und irgendwas, was wir in uns hören. Mehr ist es letztendlich nicht. Auf jeden Fall bin ich es nicht, sondern es sind innere Wahrnehmungen von Bildern und oder Worten. Und Gefühle sind Körperempfindungen. Da habe ich dann diese Zeichnung gemacht. Ja. Das ist eine Körperempfindung, die ich hier gezeichnet habe, von einer offensichtlich sehr, sehr starken und unangenehmen Empfindung, emotionale Empfindung. Und das ist für mich ein ganz großer Durchbruch gewesen, wirklich zu erleben, nicht zu verstehen, sondern zu erleben, dass ich Emotionen auf der Körperebene entdecken kann. Das heißt, ich erlebe irgendeine Info auf der Körper, also ich spüre irgendwas auf der Körperebene, irgendwas Emotionales. Und je mehr wir uns darauf einlassen, desto eher können wir dann mit einer soliden Praxis auch wissen, das hier ist jetzt eine emotionale Körperempfindung und das ist jetzt eine physische Körperempfindung. So, wie war das jetzt eben? Es ging um ein Telefonat. Unser jüngster Sohn ist mit unserem E-Auto nach Hamburg gefahren, hat aber nicht gecheckt, ob der Wagen aufgeladen ist und nicht, und hatte noch nie die Situation, dass er den Wagen alleine aufladen musste, rief uns an. Und dann haben wir das, hatte ich das Telefon an meinen Mann weitergereicht. Und er war am Erklären und ich bin ihm aber reingesprungen quasi. Ich hatte auch eine Idee und mein Mann fand das jetzt überhaupt nicht witzig, hatte da überhaupt keinen Bock drauf, dass ich da jetzt reinspringe. Und knurrte mich dann so etwas an, worauf ich dann wieder so, aber weil ich das eine gute Idee fand, vielleicht zusammen da eine Lösung zu finden. Und merkte dann aber, dass es, was ist passiert? Ich merkte eine Anspannung auf der Körperebene, es zog sich was zusammen. Und ich habe Worte gehört, ne, die, wo ich einfach merkte, ich habe es noch nicht mal genau hingehört, aber ich hab einfach schon geahnt, die sind unangenehm und das bringt jetzt gerade hier nichts. Und dann kann ich, das läuft alles innerhalb von Sekunden, in Bruchteilen von Sekunden ab. Und dann öffne ich mir quasi wie so ein kleines Zeitfenster. Und in diesem kleinen Zeitfenster, was sich dann auftut, kann ich eine Entscheidung fällen, die sinnvoller ist, als wenn ich da nicht wahrnehme, was gerade passiert und das diese Wahrnehmung einfach erlauben kann. Also wie gesagt, mit einer gewissen Praxis läuft es in Bruchteilen von Sekunden ab, dieser Prozess wahrnehmen, da ist was, sich ein inneres Zeitfenster aufmachen und dann gucken, was mache ich mit diesen Wahrnehmungen. Und in dem Fall habe ich entschieden, er hat recht, ich merke, er ist, er kann das gerade nicht, dass wir zusammen telefonieren, er möchte das komplett in seiner Hand haben, das Telefon, dann mache ich das, ich ziehe mich da jetzt zurück quasi und lasse die beiden telefonieren und dann ist unserem Sohn auf jeden Fall am meisten geholfen, es gibt keinen weiteren Stress und gut ist. Mhm. Also diese Unterscheidung erstmal zu haben, was sind Gedanken, innere Bilder, innere Worte, was sind Gefühle, sind Körperempfindungen und die Info dann auch nutzen zu können. Ja, also weil mit Achtsamkeit trainieren wir quasi drei geistige Muskeln. Und zwar die geistigen Muskeln für Konzentrationskraft. Was ist in diesem Moment gerade relevant? Für Klarheit. Was passiert hier gerade? Im Außen oder im Innen? Und Gelassenheit. Ich erlaube diese Wahrnehmung auch, die ich habe im Innen und Außen. Diese Muskeln, Konzentrationskraft, Klarheit, Gelassenheit, trainieren wir. Und dann entscheide ich, kann ich einfach besser entscheiden, was in diesem oder einem anderen Moment das Sinnvollste ist. Es gibt ja immer noch keine hundertprozentige Garantie, aber ich kann sagen, die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ viel höher, als wenn ich diese Kompetenzen nicht mit einbringe.
Und wie trainierst du das? Also das ist ja schon alleine die Herausforderung, ne? Sich zu konzentrieren auf das Innere. Also vielen fällt ja schon schwer, sich nur auf äußere Sachen sogar zu konzentrieren, bei einem Gespräch dabei zu bleiben. Und das ist ja sozusagen wie ein inneres Gespräch. Das stelle ich mir noch viel komplizierter vor. Wie erlerne ich das?
Du kannst es dir wirklich so vorstellen, wie es ist ein Training. Ja, also ich bin nicht nur Achtsamkeitscoach, ich bin auch Achtsamkeitstrainerin. Es ist so, es ist im Grunde ein ähnlicher Prozess oder fast der gleiche Prozess wie der, den du hast, wenn du ein Musikinstrument lernen willst, wenn du eine Sportart lernen willst, wenn du eine fremde Sprache lernen willst. Na, es gibt bestimmte Trainingsmodule und dann bist du im Austausch mit einer Trainerin oder einem Trainer. Ne, da gibt es quasi so eine, so wie, okay, mach jetzt mal das und das. Und mach das und dann gibt es eine Rückmeldung, okay, wie war das für dich? Was hast du wahrgenommen? Und dann gibt es quasi ein Feedback, okay, mach's genauso weiter oder mach's hier so ein ganz bisschen anders. Und dann mach das einfach eine Weile. Und dann, es ist ja eben nicht so, dass, und dann braucht es eine Weile, ja. Also du kannst ja auch, wenn du, es ist auch wie Muskeltraining, also wirklich physisches Muskeltraining in der Muckibude. Das braucht auch seine Zeit. Ne? Du gehst nicht in so ein Sport, in so ein Fitnessstudio und hebst dreimal eine Hantel und kommst dann nach Hause und kannst irgendwas heben, was du vorher nicht gewohnt hast. Sondern es braucht halt eine Zeit dieses Trainings, aber jetzt auch nicht 3 Jahre oder so, oder auch noch nicht mal ein Jahr. Oder die Rückmeldung, die ich einfach von Seminarteilnehmerinnen oder Klientinnen habe, ist so, dass es schon nach relativ kurzer Zeit Veränderungen feststellbar sind. Darf ich noch kurz sagen, die Trainingsübungen bei diesem System sind, finde ich, einfach unglaublich, was auch sehr schön ist, du kannst sie quasi, und das ist immer auch empfohlen, an einem ruhigen Ort einfach mal 15 Minuten täglich machen, aber dann sind sämtliche Techniken auch so geeignet, aus diesem Pool kann man welche raussuchen, die du nutzen kannst während einiger Tätigkeiten, die du sowieso im Alltag machst. Ne? Und das ist natürlich sehr charmant. Die Zeit, die du sowieso für irgendeine Aktivität aufwendest, zu benutzen, zu kombinieren mit einer dieser geistigen
Ja, manche Menschen da draußen, also die hören jetzt und denken, oh, kann ich mal eine einzige Übung haben, wo ich mal so schnuppern kann, ob das für mich das ist. Ich war gestern zum Beispiel, ich hatte so Ellenbogenschmerzen und hat mir meine Physiotherapeutin gesagt, immer so in dem Armgelenk hier einfach immer so raus. Und das hat mir so geholfen. Und manchmal ist es ja was Kleines, wo man sich so rantasten kann. Hast du vielleicht mal so ein Beispiel, wo man sagt, wo man mal jetzt so ein bisschen für jeder für sich ein bisschen Achtsamkeit für sich im täglichen Leben üben kann, dass man sich mal so ein bisschen reinschwingt, was das bedeutet?
Ja, also lass mich kurz überlegen, weil es gibt in diesem System völlig verschiedene, also es gibt 30 verschiedene Techniken, wo man braucht nur eine Handvoll im Grunde genommen. Und wenn ich mit Menschen persönlich arbeite, kann ich eben genau gucken, wie sieht denn dein Alltag aus oder wie ist denn jetzt deine Situation, sodass ich gucken kann, welche ist denn für dich jetzt gerade die geeignete. Wenn ich jetzt, ich stelle gerne eine vor, dann ist es eine von vielen. Es gibt die haben alle verschiedene Qualitäten. Mhm. Welche ich quasi auch immer mache, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, ist eine, die lässt sich jetzt gerade nicht so schön umsetzen. Eine andere einfache Übung ist außen sehen. Das heißt, du schaust dir irgendwas an, das kannst du jetzt machen, schaust dir irgendwas an, was dir gefällt und bringst deine Aufmerksamkeit quasi zu dem, was du außen siehst. Und zur Unterstützung, um diese Konzentrationskraft, diesen Muskel noch ein bisschen leichter trainieren zu können, kannst du so alle 3 bis 5 Sekunden dir innerlich sagen, sehen, mental. Ne? Kannst du laut machen oder auch, kannst du auch mental machen. Ich mache das jetzt laut, damit man weiß, wie es gemeint ist. Sehen. Sehen. Und ich versuche in den paar Sekunden wirklich, wirklich zu sehen, was ich da gerade außen sehe. Und dann wieder, ne, alle 3, 4 Sekunden sehen. 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 Hast du es gerade mal gemacht?
Mhm.
Und was hast du wahrgenommen? Was hast du? Du kannst ja nichts falsch machen dabei. Das, was du wahrgenommen hast, hast du wahrgenommen. Was hast du jetzt wahrgenommen?
Ja, na, bei mir war es so, ich sehe und dabei hat sich bei mir gleich das Fühlen auch angeschaltet. Das war erstaunlich, ne? Weil ich sehe was und merke, dass ich es gleich interpretiere. Aber das ist mir in dem Moment, als ich gesehen habe, erst aufgefallen, ne?
Ja.
Und dass dann auch schon die Gedanken wieder kommen, ne?
Genau, und um gleich zu hören, was für Gedanken waren das? Waren das welche in Bildern oder in Worten?
In Worten.
Ja, wahrscheinlich hast du das gesehen, hast du es vielleicht mit Worten beschrieben, was du da gesehen hast? Oder
und
so?
Ich war bewertend. Wo ich dann wieder denke, Mensch, das ist eine Bewertung drin. Ich denke wieder über etwas. Ich nehme nicht nur wahr. Also das ist spannend. Das ist so gleich so, auch ein Dialog in mir wird angeschaut.
Genau. Siehst du, und hier, ich habe überhaupt kein Problem mit Bewerten.
Mhm.
Es kann eine Hürde sein in einer Achtsamkeitspraxis, wenn ich die Idee habe, ich darf nicht bewerten. Hier in diesem System führen wir es einfach darauf zurück, was ist denn bewerten? Bewerten, ne, du sagst es schon, ich habe Gedanken, die ich bewerte schon wieder. Es ist etwas, was ich in mir höre. Mehr ist es nicht.
Ja, genau.
Somit haben wir wieder, okay, ich höre was, es ist ein inneres Hören oder es ist ein inneres Sehen. Und bewerten ist immer ein inneres Sehen in der Regel. Inneres Hören. Also, und was macht man dann? Und das ist jetzt eine wichtige Rückmeldung.
Mhm.
Wenn ich die Entscheidung treffe, weil ich will die Herrin meiner Gedanken und Gefühle sein. Wenn ich die Entscheidung treffe, jetzt für die nächsten 5 Minuten praktiziere ich die Achtsamkeitsübung, dieses Objekt da außen zu sehen, ne, dann sage ich mir mental alle paar Sekunden sehen. Sehen und versuche wirklich Details auch zu erkennen. Also man kann die Übung auf verschiedene Art und Weise machen, aber ich kann auch bei einem Objekt einfach bleiben. Versuche wirklich Details zu erkennen. Und dann, wie du das gerade erlebt hast, spürst du entweder, da ist eine Emotion, die kann ich fühlen, oder ich habe Innenhörenwahrnehmung. Ne? Dann erlaubst du die, damit trainierst du den Gelassenheitsmuskel. Du erlaubst die und gehst wieder zurück, egal was innen passiert, gehst wieder zurück zum Außensehen. Erlaubst das, was innen passiert, wenn da was passiert. Gehst wieder zurück zum Außensehen und trainierst dabei den Konzentrationsmuskel. Und du siehst, du schulst nebenbei quasi auch noch den Klarheitsmuskel, weil du sagtest, ich habe das vorher gar nicht gemerkt, aber tatsächlich, jetzt bringe ich meine Wahrnehmung nach außen und jetzt stelle ich fest, hey, da fühle ich gleichzeitig was und ich habe auch innere Worte.
Mhm.
Und nebenbei trainierst du dann auch noch Gelassenheit mit Gedanken und Gefühlen, wenn Gefühle auftauchen. Weil du erlaubst sie, du unterdrückst sie nicht, du erlaubst sie und bringst die Aufmerksamkeit aber dahin, wo du sie in dem Moment haben willst.
Mhm. Mhm. Das ist spannend. Und wenn wir nochmal auf die Konflikte zurückkommen, welche Rolle spielen da eigentlich die Konflikte, damit der Mensch in diesen Prozess geht? Also ist das eine besondere Aufgabe oder wie ich mit Konflikten umgehe, ob ich es mir angucke oder verdränge? Weil welche Rolle spielen die in dem
Prozess? Ich denke, Konflikte sind, und ich bleibe jetzt einfach bei mir, weil selbst wenn ich im Außen mit jemandem im Konflikt bin, kann ich eh nur was ändern in mir.
Ja, ja.
Wenn ich eine größere Gelassenheit habe mit meinen Gedanken und Gefühlen, kann ich erstmal schauen, wie gehe ich besser mit der Sache um. Und zweitens, ist da immer eine Botschaft drin in einem Konflikt? Mhm. Da ist ein Trigger. Mhm. Und nicht selten sind das Hinweise. Und es können Hinweise verschiedenster Art sein. Die können sich auf irgendwas beziehen, was jetzt in meinem Leben gerade wichtig, in der aktuellen Situation wichtig ist. Oder aber sie können auch Hinweise gehen auf alte Wunden, die vielleicht auch schon lange zurückliegen, die sich dann melden. Und nicht selten melden die sich auch über Körpersymptome. Mhm. Ne? Ellenbogen, Schulter, könnte man sich jetzt auch
angucken. Gerade Ellenbogen, ne?
Ja, genau. Wir haben da einfach sehr viel auch an Metaphern tatsächlich auch in der deutschen Sprache, wo wir sagen, okay, wofür stehen die denn, ne? Diese Symptome? Und das habe ich jetzt durch, kennengelernt, diesen Ansatz der Root Cause Practice, dass da von einer britischen Therapeutin, die auch mit TCM und Fünf-Elemente-Theorie einfach sehr viel zusammen ein Kunstwerk geschaffen hat, um sich selbst besser zu verstehen, um mit Klienten zu arbeiten, mit Schmerz zu arbeiten und auch den Körper noch mal besser zu verstehen. Mhm. Und ich mache jahrelang, Jahrzehnte inzwischen diese Achtsamkeitspraxis und würde behaupten, dass ich schon eine sehr feine Wahrnehmung auch für meinen Körper habe. Also ich merke relativ früh zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Infekt habe, sodass ich ganz schnell schon reagieren kann in der Regel und es gar nicht erst großartig ausbrechen muss, ne? Und trotzdem gibt es natürlich auch andere Situationen, wo ich dann auch meine Blindspots habe und dann passiert. Es geht nicht darum, dass ich nicht krank werde, aber ich wollte sagen, ich dachte, ich habe eigentlich schon eine ganz gute Körperwahrnehmung. Aber mit dieser Root Cause Practice merke ich nochmal tiefer, dass unser Körper tatsächlich das Bindeglied zwischen Himmel und Erde ist und wirklich eine Möglichkeit ist, unserer Essenz oder unseres höheren Selbst. Es gibt ja verschiedene Begriffe für diesen heilen Kern in uns, ja, über das, was irgendwie wirklich weiß, diese Intuition, diese Einheit, die weise ist und die einfach weiß, was das Beste für uns ist. Und die kann mit uns kommunizieren. Und sie kann, das wusste ich vorher schon, über Gedanken und Gefühle mit uns kommunizieren, natürlich, wenn die intensiv sind. Aber sie kann eben auch über Körpersymptome mit uns kommunizieren. Und das war mir vorher schon klar, aber ich habe nochmal ein tieferes Verständnis davon bekommen. Und da kommt auch ein Körpersymptom, kann eben auf einen Konflikt hinweisen, der in uns schwelt, ja, und aber der quasi jetzt nicht dazu da ist, um uns zu nerven, sondern es ist wie so ein Schild, wie ein Hinweisschild, sagt, guck da hin, kümmere dich darum, da ist eine Info für dich, da ist Heilpotenzial. Und das sind vielleicht irgendwelche, ich arbeite gerne mit dem Bild, dass wir viele verschiedene Anteile in uns haben, wir sind nicht nur eins. Na, und es kann sein, dass ein Anteil gerne jetzt hier den nächsten Schritt im Leben machen möchte und ein anderer Anteil in uns aber aufgrund von früheren Erfahrungen uns da zurückhalten will. Und dann reiben sich diese Anteile. Und das kann sich dann, wenn wir das vorher nicht irgendwie mitkriegen, kann es sich über ein Körpersymptom äußern. Und das sind alles Konflikte, mit denen ich auch in meinem täglichen Leben dann zu tun habe.
Ja, ja. Und du sagst ja, in den Konflikten stecken sehr oft innere Blockaden oder Emotionen, also Emotionen hast du gesprochen, die noch nicht wirklich in die Heilung gekommen sind.
Ja.
Was ist denn dann, wenn ich das verdränge? Also ich meine, auf der einen Seite kann man sich's angucken und in die Heilung bringen. Was ist dann, wenn ich das nicht? Das machen viele Menschen. Die finden das die finden das einfacher. Also wenn
es ist es ist es ist, es ist, es ist Es ist eine Strategie. Verdrängung ist eine Strategie und die ist auch völlig in Ordnung für eine Notsituation. Aber langfristig eben nicht. Also ich finde dieses Beispiel ganz schön von, also sagen wir verdrängen irgendwas, was uns Stress macht, weil es einfach so weh tut, ne, wollen wir gar nicht dran. Ne? In der Achtsamkeit ist es erstmal so, dass wir genau dahin gehen.
Ja.
Und dann eben erleben, was ist es denn? Ist es ein Gedanken, ist ein Gefühl, ist eine Körperempfindung und dann auch, ne, Strategien und Techniken entwickeln, um mit denen umzugehen und die wirklich aufzulösen dann auch. Also wir wenden uns gerade hin. Aber wie gesagt, es ist ja auch nachvollziehbar, dass Menschen sich entscheiden, nee, da will ich gar nicht hin. Und wie gesagt, kurzfristig kann es eine super Strategie sein. Wenn ich mitten in einer Sitzung bin, kann ich mich vielleicht nicht in dem Moment um das, was sich da meldet, kümmern. Dann gehe ich vielleicht raus oder so, oder wie auch immer. Aber wenn wir uns die Tierwelt zum Beispiel angucken, und da ist eine Antilope, die wird von einem Löwen gejagt. Das ist natürlich extrem hohes Stresspotenzial da. Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Antilope fliehen kann. Was dann passiert ist, dass die Antilope stehen bleibt und sich schüttelt. Da geht ein Zittern durch den ganzen Körper. Und dadurch wird sie diesen Stress los. Und das machen wir nicht. Wir stellen uns nicht in ein Zittern oder widmen uns dem, lassen diese Energie, auch das ist ja am Ende, ist es auch nur Energie, auch Gedanken und Gefühle sind am Ende nur in Energie, lassen nicht zu, dass diese Energie quasi, dass wir die ausvibrieren. Und dann gibt es wie so eine Art Knubbel, also es gibt Energieknubbel. Und da kann man auch verschiedene Bilder jetzt nutzen. In einer Arbeit, die ich da mache, nutze ich gerne dieses Bild dieser Energieknubbel. Wir können verschiedene Energieknubbel ausgleichen. Das kann unser System. Unser System kann wirklich viel ausgleichen. Aber wenn wir nicht irgendwann dran gehen und uns drum kümmern, dann knallt es uns um die Ohren. Ja, dann werden vielleicht irgendwann sammelt sich irgendwas und dann haben wir möglicherweise irgendwann tatsächlich auch mit Symptomen zu tun, die nicht so ganz einfach und schnell vielleicht in einem Tag oder einer Woche wo wir uns von denen regenerieren können. Die brauchen dann einfach länger und das muss vielleicht nicht sein. Ja? Oder ein anderes Bild ist, wenn wir sagen, wir sind ein Energiesystem, alles ist Energie, ist mit allem verbunden, aber wir sind auch in ein energetisches System. Wenn wir verdrängen, entstehen möglicherweise Knubbel, auch Emotionsknubbel oder was auch immer für Knubbel. Und wenn wir die irgendwann nicht mehr ausgleichen können und wenn wir davon ausgehen, vor allen Dingen, dass über Energie in unserem Körpersystem die Kommunikation läuft, also über vom Hirn ans Herz, an die Kreisläufe und Systeme, vom Herz ans Hirn und, ne, und umgekehrt und so weiter. Wenn wir uns das wie Bahnen vorstellen, wie bei den Meridianen zum Beispiel in der TCM, ja, wenn zu viele Knubbel im System sind, dann gibt es vielleicht irgendwann solche Blockaden und Stauungen, dass die Kommunikation eben nicht mehr fließen kann. Und dann kommt es zum Symptom. Und Konflikt ist dann noch ein relativ leichtes Symptom. Wenn es quasi in Anführungszeichen nur sich um Gedanken und Gefühle handelt.
Der Beginn vielleicht auch, ne?
Genau.
Der Beginn kann wirklich mit einem kleinen Konflikt, den man spürt, und der kann sich dann immer mehr verstärken im System und das System dann krank machen, ne?
Genau. Unterdrücken ist quasi keine gute Idee. Ein schönes Bild, was auch den meisten einleuchtet, ist auch, wenn wir uns vorstellen, wir sind wie so ein Topf mit Wasser und wenn es eine Phase ist, wo es einfach sehr, sehr anstrengend und stressig ist, dann steht dieser Topf auf dem Herd und irgendwann fängt er an zu kochen. Und wenn ich jetzt noch aktiv den Deckel drauf drücke, ja, dann irgendwann knallt uns das Ding um die Ohren. Und das braucht kein Mensch. Ne?
Das stimmt. Was mir jetzt noch so mal durch den Kopf schießt, ist auch noch mal, also diese Heilung, diese Konflikte, das alles hast du schon gesagt. Aber welche Rolle spielten eigentlich die Liebe und die Selbstliebe in diesem Prozess? Weil es ist ja immer so viel von Liebe geredet, man muss Nächstenliebe haben und Solidarität und alles. Aber so Selbstliebe, Eigenliebe, das ist ja nicht so. Und ich habe so das Gefühl, hier ist ein ganz großer Schlüssel für diese inneren Konflikte und überhaupt im Umgang mit anderen Menschen auch diese Eigenliebe, diese Selbstliebe. Wie siehst du das als Achtsamkeitsforscherin?
Das ist auch für mich ist das ein Riesenforschungsprojekt. Das sagst du ganz schön. Es ist wirklich Forschung und Erforschung und das wird auch nie aufhören, mein ganzes Leben lang nicht. Aber was ich jetzt schon mal, wenn ich jetzt zurückblicke, sagen kann, ist, ich bin im christlichen Glauben groß geworden, sozusagen im christlichen Kontext groß geworden. Und was da wirklich eine große Kraft ist, ist die Nächstenliebe. Das sagt sogar der Dalai Lama. Das ist wirklich ein ganz großes Fund, was im Christentum da ist. Aber wir kennen auch den Satz, liebe den Nächsten wie dich selbst. Aber wir kennen nur den ersten Teil, liebe den Nächsten. Aber dieses wie dich selbst, ja, fällt in der Regel hinten runter.
Und wie funktioniert denn überhaupt Nächstenliebe, wenn man sich nicht selbst liebt? Das ist ja die Frage, die dem zugrunde liegt, letztendlich.
Ich glaube schon. Ich glaube, dass das, ich beobachte das jedenfalls. Ich kenne das von mir und ich kenne das auch von so vielen anderen, die sehr wirklich auch ernst gemeint wirklich anderen helfen, aber dabei nicht unbedingt gut verankert sind in Selbstliebe.
Also ich kann mir das nämlich nicht, also da habe ich eine andere Meinung. Ich denke, dass kein Mensch den anderen helfen kann, wenn er sich nicht selbst liebt, weil er sich dann immer erschöpft, immer. Und aus der Erschöpfung dann immer dieser Mangel kommt. Also das ist meine Erfahrung. Und das ist meiner Meinung nach auch den Spiegel, den wir im Außen sehen.
Also die Frage ist immer, welche Zeithorizonte gucken wir uns an? Mhm. Aber ich meine, definitiv kann ich was Gutes für andere tun, für einen kurzen, also für einen überschaubaren Zeitraum und vielleicht sogar auch Jahre, wenn ich nicht in der Selbstliebe bin. Aber, und da gebe ich dir recht, das geht nicht ewig. Mhm. Ne? Das geht nicht ewig. Und ich glaube auch, dass wir einfach umso kraftvoller lieben können, wenn wir uns darum bemühen, diese Tür zu uns erstmal zu entdecken, überhaupt entscheiden, ja, das könnte eine gute Idee sein, uns auf den Weg zu machen zu dieser Tür manchmal. Die Tür zu entdecken und zu öffnen, definitiv. Und wenn ich zum Beispiel mit Eltern, ich habe gerade heute Morgen eine Session gehabt mit einer jungen Mutter und für die war es deutlich leichter auch eine kleine Maßnahme zu ergreifen, wo es darum geht, dass sie sich um sich selber kümmert. Sie hat also ein kleines Kind und ist auch gerade schwanger, mit der Vorstellung, ich mache das jetzt für mein Kind. Mhm. Ne? Also da siehst du schon, dass es manchmal so ein vielleicht so einen kleinen Umweg geben muss. Es gibt's auch scheint auch wirklich so eine westliche Nummer zu sein oder jedenfalls früher gewesen zu sein, dass es für uns einfacher ist, manchmal zu der Selbstliebe zu kommen, wenn wir das zunächst vielleicht über einen Umweg über jemanden machen, der uns irgendwie sehr wichtig ist. Und das ist okay. Aber und wer kennt sie nicht, diese klassischen Beispiele, ne? Im Flugzeug, wo es heißt, dann immer erst die Gasmaske selber aufsetzen, bevor ich jemand anders helfen kann. Das ist uns theoretisch ist das klar. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, bin ich komplett bei dir, ein ganz großer Schlüssel ist für ein glückliches Leben, für ein glückliches Miteinander und auch für unsere Beziehung zur Erde. Ich glaube, dass wir tatsächlich Liebe sind.
Ja, wir sind da bin Liebe. Ich absolut bei dir. Ja?
Und wenn wir das nicht fühlen oder das sich nicht, und es, dann gibt es irgendwas, was wir da vorstellen. Und das ist ein total spannender Forschungsprozess. Zu gucken, wo ist es denn? Und ich bin da auch nicht anders als andere. Vieles können wir selber machen, aber für einiges braucht es so ein Gegenüber. Mhm. Und auch dieses Gegenüber, das ist wirklich wichtig zu fühlen, ist das mein Gegenüber? Für den einen ist es dieser Mensch, für den anderen ist es der Mensch. Und dann wechselt das auch mal in einer anderen Phase. Aber was für mich absolute Bedingung ist, ist das Gegenüber, dass ich fühlen kann, dass dieser Mensch, der mir gegenüber sitzt, diesen Raum von bedingungsloser Liebe schaffen kann. Alles darf sein in dem Raum. Und dann merke ich auch, dann passieren Dinge. Dann können Dinge passieren, magisch manchmal. Auf einmal, es kann sich niemand erklären, aber dadurch, dass so ein Raum gehalten werden kann, da dürfen sich auf einmal Sachen zeigen. Und wir brauchen einfach einen geschützten Raum, um Wunden heilen zu können oder überhaupt erst mal hinspüren oder hingucken zu können. Ne? Das ist meine Erfahrung definitiv. Auch meine persönliche Erfahrung.
Ja, das sehe ich jetzt genauso wie du. Also mir ist es eben nur so wichtig, auch nochmal so zu sagen, dass diese Selbstliebe nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern dass einfach diese Fülle auch, also es ist diese Fülle zu leben, das kann nie im Mangel sein. Also diese Selbstliebe ist Fülle. Und da sehe ich da auch, wie du sagst, mit der Erde in Verbundenheit zu sein. Und mein Kongress heißt ja auch Konflikttransformation im Einklang mit der Natur.
Ja. Ja.
Und vielleicht können wir da noch mal so drauf kommen, weil da finde ich den Schlüssel auch für unser Thema jetzt gerade mit der Nächstenliebe, Selbstliebe, kann ich nur die Kraft erstmal für die Nächstenliebe und so. Wir schauen, wenn wir wirklich mit der Natur verbunden sind, dann ist ja da eine Riesenfülle da. Und vielleicht kannst du da noch mal so sagen, ich weiß, dass du dich da auch mit beschäftigst, schon aus deinem Studium her und auch in deiner Arbeit, wie du die Bedeutung dieser Verbundenheit mit der Natur für uns bewertest.
Da waren jetzt mehrere
Aspekte
drin. Lass mich kurz gucken. Du bist eingestiegen mit dem Statement, dass dir wichtig war zu sagen, Selbstliebe hat nichts mit Egoismus zu tun. Und da möchte ich zunächst was zu sagen. Und weil ich kenne diesen Vorwurf auch tatsächlich in Bezug auf Achtsamkeit, dass es Menschen gibt, die sagen, ey, du setzt dich auf ein Kissen und beschäftigst dich nur mit dir selber. Das ist doch total egoistisch. Und das ist wieder so eine Sichtweise, die wir haben können, nur wenn wir das als Realität wahrnehmen, was wir sehen können. Ich bin da ja nun weiß Gott nicht allein, es gibt dazu auch unendlich viel Forschung, aber es ist, wie gesagt, alles mit allem verbunden. Ich meine, ich habe Ökologie und Umweltbildung studiert, gibt es vielleicht auch Menschen, die sagen, ja, verstehe ich jetzt. Inzwischen haben wir das verstanden, dass wir können nicht einfach in ein System eingreifen, irgendwas rausnehmen und dann davon ausgehen, dass es nicht das gesamte System treffen würde. Aber es ist wirklich viel mehr als das. Es ist viel mehr. Es ist wirklich so, dass alles mit allem verbunden ist. Und das heißt, wenn ich mich darum kümmere, dass in mir Heilung stattfindet und mehr Liebe da sein darf, dass ich wirklich Liebe bin, beziehungsweise wenn ich merke, ich komme raus, das ist die Balance, wenn ich nicht mehr drin, und das ist, ich weiß nicht, ob ich in diesem Leben noch erreichen werde, dass ich immer in Liebe bin. Wir kommen rein, wir kommen raus. Aber es ist schon mal gut, wenn wir wissen, wie wir wieder reinkommen können, wenn wir überhaupt den Kontakt dazu haben können. Wir gehen rein, wir gehen raus. Aber wenn wir drin sind, dann haben wir eine andere Power und wir strahlen was anderes aus und wir haben einen anderen Einfluss. Und ich glaube, es war Sasaki Roshi, der gesagt hat, jeder kann die Welt verändern an dem Ort, an dem er ist. Jeder kann ein Licht für die Welt anzünden an dem Ort, an dem er ist. Und wenn wir uns vorstellen, alles ist mit allem verbunden, dann vielleicht ist es ganz schön, sich dieses Bild eines Teiches irgendwie mal vorzustellen. Was ist ein Teich? Am Ende sind es lauter Wassertropfen. Und da kann man auch den Wassertropfen noch wieder zerlegen, sodass wir hinterher wieder bei der Energie sind, alles Energie. Aber lass es bei den Wassertropfen bleiben, das ist was Menschen sehen können. Wenn wir als Menschen quasi wie so ein Wassertropfen sind in einem Teich und dafür sorgen, dass diese Liebe in uns präsenter ist. Und ich meine, allein wenn ich das sage, und jeder hat im besten Fall ja auch schon mehr als einen Moment erlebt, wo er wirklich auch Liebe gefühlt hat, dann wissen wir haben in dem Moment einen anderen Umgang mit Menschen. Wir sind vorsichtiger, wir sind in Liebe, wir sind nachsichtiger, wir kümmern uns mehr, wir haben eine andere Energie, um auch zu unterstützen und so weiter. Das ist kann man ja sicher noch zig Parameter dann aufführen. Und wenn wir in diesem Zustand sind, dann können wir uns jetzt in dem Teichbild einfach vorstellen, dass wir als Tropfen vielleicht nicht mehr durchsichtig, vielleicht sind wir ganz einfach golden, goldleuchtend. Das strahlt auch aus. Ja, das strahlt aus und das steckt im besten Fall, weil das ist das, was wir auch als diejenigen, die irgendwie vielleicht mit Menschen arbeiten, auf dem Weg der Heilung machen, wir ermöglichen, dass dieser Funke der Liebe im anderen wach wird oder stärker wird. Aber das ist nicht eins, sondern wir halten den Raum, damit das, was bei dem anderen schon da ist, quasi anfangen kann zu leuchten. Das heißt, wir haben diesen goldenen Tropfen, strahlen aus und machen damit möglich, dass andere Tropfen auch anfangen können zu leuchten. Und wenn es genug Menschen machen, genug Tropfen machen, dann leuchtet dieser See. Und damit ist das Bild geschaffen. Und was wir einfach in der Natur finden, ist diese, und auch dazu gibt es Forschung, was auch auf der chemischen Ebene im Körper passiert, wenn wir eine Stunde im Wald sind zum Beispiel. Ja, aber das ist nicht mein Schwerpunkt, diese wissenschaftliche Herangehensweise. Was ich erleben kann, ist, dass ich eine Ruhe empfinde, dass ich eine Gelassenheit empfinde. Oder ne, wenn ich eine Übung mache zum Beispiel mit Menschen und dann geht es vielleicht auch nur darum, so, sich mal um einen Baum oder so zu kümmern, den zu entdecken, dass sie dann vielleicht dann merken, dass sie sich gar nicht darauf konzentrieren können, weil so viele Gedanken in ihrem Kopf ablaufen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und dann darf ich den Termin nicht vergessen. Spätestens dann wird ihnen also auffallen, ich kann mich eigentlich gar nicht auf das einlassen, was hier gerade, wo ich weiß, das ist eigentlich ganz schön. Das heißt, das ist wieder, wenn du willst, so eine Art Konflikt, der mir einen Hinweis gibt. Okay, da ist was nicht im Balance. Ich muss mich drum und ich möchte mich drum kümmern, weil dann geht's mir besser. Ja. Und wir können auch, also im Rahmen von Umweltbildung habe ich viele Jahre einen deutschen Zweig einer internationalen Umweltbildungsorganisation geleitet und da gab es wunderschöne Programme für Kinder und Jugendliche verschiedene Altersstufen. Und es gab eine Aktivität, die konnten wir manchmal machen bei so Wochenprogrammen, wo zwei, die ich jetzt, von denen ich erzählen kann. Eine ist, wo wir nachts eine Aktivität hatten, wo letztendlich alle dann auf dem Rücken gelegen haben und die Sterne gesehen haben. Und spätestens da kannst du wirklich verstehen, dass du nur ein kleines Etwas von etwas ganz Großem bist, was dir wiederum im besten Fall eine Haltung gibt, die dich ein bisschen entspannter sein lässt, vielleicht auf irgendwas, was du vorher mega wichtig fandst oder so. Also diese Dimension zu begreifen, wer sind wir eigentlich? Ja, wir halten uns so oft für das entscheidende Element im großen Kosmos, aber das sind wir gar nicht. Eingebettet in wirklich einer wirklich beeindruckenden Naturerfahrung. Oder eine andere, die ich jetzt letztes Jahr auch mit Kindern gemacht habe, war, die nennt sich, oder wir haben die immer genannt, magische Flecken, wo Kinder quasi, oder das kann natürlich jeder Erwachsene auch machen, dass sich irgendwo einen Ort sucht. Und ich persönlich finde es ist einfach sehr hilfreich, an irgendeinem Ort in der Natur zu sein, wo du nicht unbedingt sofort entdeckt wirst von irgendjemand, wo du das Gefühl hast, kannst hier jetzt ein bisschen ungestört sein. Und dann schweigst. Ja, für die Kinder kam wieder so einen spielerischen Ansatz, wie sie dazu einladen können, dann wirklich still zu sein und zu entdecken, was passiert, wenn es richtig gut läuft und man an einem bestimmten, also wenn wir an bestimmten Wäldern waren, dann war es tatsächlich so, dass Kinder dann auch Tiere erleben konnten, die relativ nah an sie rangekommen sind, was wieder ein Erlebnis für sich ist. Aber auch da, es passieren bei verschiedenen Menschen verschiedene Sachen, je nachdem, wo sie gerade sind. Aber wir können einfach Prozesse erleben in uns, und auch, dass das, was um uns rum natürlich ist, miteinander verbunden ist und auch auf uns wirkt. Also wir können uns auch da als einen Teil von was Ganzem erleben. Und noch, also ich meine, auch dazu gibt es ja auch Bücher. Das wirklich, aber vielleicht kann ich als Achtsamkeitstrainerin noch, ne, das ist vielleicht auch ein Anliegen, was können die Leute vielleicht mitnehmen, empfehlen kann, ist, wenn es irgendwas gibt, was Freude macht, und ich zum Beispiel jemand bin, der gerne Bäume mag oder Schmetterlinge oder Wasser oder was auch immer. Es lohnt sich wirklich, das dann auch gezielt aufzusuchen. Solche Objekte oder manchmal sind es Landschaften, die einfach gut tun, um sich wirklich wie reinzuwerfen und hinzugeben dieser Schönheit, die es hat. Mit allem, was mit dem Anschauen, wenn man es hören kann und mit dem Fühlen, was es mit mir macht. Um wirklich den inneren Kraftspeicher zu nähern. Ne?
Genau. Achtsamkeit. Genau. Ja, danke, liebe Sabine. Wir sind eigentlich schon wieder zum Ende angelangt. Und es war wirklich total wertvoll, einfach auch nochmal so zu wissen, diesen Zusammenhang, diese Achtsamkeit zum eigenen Körper, zum Inneren. Mhm. Und zu schauen, was es da sich auslöst, welche Emotionen und welche Gefühle, welche ja, welche sehen, welches, was man hört, ne? Und das einfach wirklich erstmal wahrzunehmen alles, ne? Und dass das auch wieder mit dann mit Schmerzen zu tun haben könnte, wenn man dies nicht tut. Und diesen Zusammenhang einfach nochmal zu sehen, das war jetzt für mich total wertvoll in unserem Interview.
Schön, das freut mich.
Vielleicht möchtest du nochmal zum Abschluss so nochmal ein paar Worte zu unseren Teilnehmern sagen, was dir jetzt gerade wichtig ist oder was ich vielleicht noch nicht gefragt habe, dir aber nochmal so auf der Seele brennt. Dann hast du jetzt einfach nochmal den Raum dafür.
Ja. Was ich sagen möchte, ich überlege gerade, was ich möchte in diesem Moment sagen, dass wir alles in uns haben, dass wir wertvoll sind, einfach weil es uns gibt. Wir müssen nichts leisten dafür, um geliebt zu werden. Und wir können da diese ganz große Kraftquelle in uns entdecken, und Wunden können heilen. Wir haben mehr Gesundkraft in der Regel. Weit über 90% der Menschen, würde ich geschätzt jetzt einfach sagen, einfach aus out of the blue rausgehauen, hat mehr Gesundkraft als das, was krank ist. Wir haben unfassbare Power in uns, zu heilen und auch glücklich zu sein. Und das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube sogar, dass es unsere Aufgabe ist, in diesem Leben zu lernen, glücklich zu sein, weil auf dem Weg passiert einfach ganz viel Heilung für uns und für andere.
Ja, das kann jeder spüren, ganz schnell. Ja, vielen Dank, liebe Sabine,
Gerne. Für
das wundervolle Interview.
Danke für die Einladung, liebe Kathleen.
Gerne.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.